Ich freue mich jetzt, mit dem Politikwissenschaftler und Journalisten Martin Wassermeier sprechen zu können. Er lebt und arbeitet in Linz in Oberösterreich. Dort ist diese Regierungskoalition schon eine längere Zeit am Start, sozusagen als Bundeslandregierung. Insofern können wir da mal drauf gucken, was das vielleicht für Ableitungen gibt. Ich sage erstmal guten Morgen, Martin.
Ja, herzlichen guten Morgen.
Du Armer musst sozusagen immer herhalten, wenn wir über das, was so ein bisschen ja an politischen rechter Bewegung in Österreich passiert, dasteht. Aber das nicht ganz ohne Grund, denn deine quasi journalistische Beobachtung und deine Fachbeobachtung gibt dem natürlich ein wenig, also uns zumindest, die Gelegenheit, ein bisschen näher ranzukommen. Vielleicht fangen wir mal so zum Einstieg des Gespräches dort an, wo es jetzt steht, diese Koalitions- und Kabinettsbildung. Die hat ja ein paar Wochen gedauert, das ist normal. Welchen Eindruck hattest denn du so von dem Prozedere, der jetzt zu der Regierung geführt hat, so wie sie da steht?
Naja, also tatsächlich erstaunlich, dass wir es in Österreich mal schneller geschafft haben als ihr in Deutschland, obwohl Deutschland ja früher gewählt hat. Nichtsdestotrotz, die neue Regierung hat ganz bewusst darauf gesetzt, auch auf Tempo, aus zwei Gründen. Zum einen wollte man wirklich noch vor Weihnachten klar Schiff machen und damit auch aufzeigen, ja, wir haben vielleicht als Parteien, als Nationalkonservative und als rechtspopulistische FPÖ, haben wir vielleicht Differenzen, aber wir sind allemal in der Lage, das gemeinsam auszubügeln. Tatsächlich ist es relativ schnell gegangen. Jetzt liegt sozusagen ein Regierungsprogramm vor auf 183 Seiten, wo ich schon versucht habe, das ein bisschen zu studieren. Muss gleich mal gestehen, sehr schlau bin ich daraus nicht geworden, so wie viele andere auch. Das ist eine unglaubliche Ansammlung von Überschriften, irgendwelchen vagen Absichtserklärungen, was auch immer. Und wird man einfach jetzt mal schauen, was in den nächsten Tagen und Wochen tatsächlich kommt, was aufgefallen ist. Und Sie haben es ja auch schon angesprochen, im Vergleich zu vor 17 Jahren, als die erste, wie wir es nennen, schwarz-blaue Regierung aus ÖVP und FPÖ angelobt wurde, dass diesmal irgendwie dieses Trauma offensichtlich überwunden wurde. Damals hat man ja doch gemerkt, dass die sehr professionelle und sehr erfahrene konservative ÖVP unter dem dann späteren Bundeskanzler Wolfgang Schüssel die FPÖ eigentlich über den Tisch gezogen hat. Das hat sich die FPÖ diesmal so nicht bieten lassen. Es ist so, dass sicherlich im Vergleich, im historischen Vergleich, die FPÖ von heute wesentlich rechter auftritt, auch in ihren Positionen und Standpunkten als damals. Aber sie wirkt insgesamt viel kontrollierter. Damals war das ja ein Haufen von irgendwelchen unguided missiles, die kaum irgendwie politische Erfahrung hatten. Jetzt ist das alles viel strammer organisiert. Die haben dazugelernt, die haben sich lange darauf vorbereitet. Und umso spannender wird es jetzt sein, das zu beobachten, wie lange das überhaupt zwischen diesen Parteien gut gehen kann.
Da sprichst du was an, was im Wahlkampf deutlich geworden ist. Der Sebastian Kurz hat ja die Volte quasi gemacht, so ein bisschen, zumindest wurde das in der Analyse gesagt, der FPÖ die Themen wegzunehmen und quasi eigentlich so ein bisschen FPÖ-Thematik Wahlkampf zu machen, den Hardliner zu geben, was Migrations- und Flüchtlingspolitik angeht und dergleichen mehr. Wie groß ist denn der Unterschied zwischen FPÖ und ÖVP im Jahr 2017, der da sozusagen zu einer Koalition verhandelt werden musste?
Naja, ich muss gestehen, ich beobachte jetzt die Österreichische Volkspartei auch schon seit Jahrzehnten. Man muss wirklich zur Kenntnis nehmen, sie ist kaum mehr wiederzuerkennen. Die ÖVP war ja doch auch über Jahrzehnte ausgezeichnet durch ihre noch spürbaren und erkennbaren christlich-sozialen Wurzeln. Davon ist kaum mehr was übrig geblieben. Das ist eine sehr kühl wirkende, sehr technisch auftretende, so Manager-ähnliche Partie geworden, die sozusagen ihren neuen Messias rund um den neuen Bundeskanzler Sebastian Kurz gefunden hat. Tatsächlich ist es erstaunlich, dass er mit 31 Jahren ja jetzt nicht nur der jüngste österreichische Bundeskanzler ist, sondern überhaupt der jüngste Regierungschef in ganz Europa. Das hat ihm einen Nimbus verliehen, wo alle sozusagen so begeistert aufschauen. Die haben eigentlich kaum, aber dieser Erfolg möglich, haben alle in der Partei auch sehr schnell ihre eigene Kritikfähigkeit an der Garderobe abgegeben. Ich persönlich ich glaube, dass der ÖVP das alles noch um die Ohren fliegen wird, weil natürlich vollmundig rhetorisch in Wahlkämpfen was anzukündigen und da vor allem auf einen Kurs zu setzen, der darauf abzielt, die FPÖ recht zu überholen. Das geht vielleicht noch mit sehr hetzerischen, rassistischen Parolen im Wahlkampf. Aber dann in den Niederungen der Politik, in den Mühlen der Ebene der Regierungsarbeit, da sieht das dann vielfach anders aus. Jetzt muss er mal wirklich beweisen, wie er auch seine Regierungsmannschaft in der Hand hat. Das sind ausschließlich Leute, die noch nie wirklich in der Politik tätig waren. Sie haben keine politische Erfahrung. Niemand im Team von Sebastian Kurz hatte jemals irgendeine Regierungsverantwortung. Und das ist schon etwas, was hier viele zweifeln lässt, ob das überhaupt dauerhaft Bestand hat. Ja, das ist ja so, dass Österreich oder dieses neue national-konservativ-rechte Österreich hat ja jetzt auch einen Kurs vorgegeben, wo man mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass es schon sehr bald massiven Widerstand geben wird. Also nicht nur aus einer menschenrechtlichen Perspektive, da gibt es eine ganze Menge Absichten und Maßnahmen, die auch jetzt immer mehr durchsickern, gerade auch gegenüber Asylwerbern, wo jeder weiß, das verstößt so sehr gegen Grundrechte, dass wir gar nicht halten. Da gibt es Maßnahmen, die Menschen so massiv treffen werden, gerade auch durch Sozialabbau, durch Verschärfungen in der Arbeitslosenbetreuung und so weiter. Die Notstandshilfe soll gestrichen werden, dass hier sicherlich noch sehr, sehr viel Unmut erzeugt werden wird. Gerade auch die rechte FPÖ, die ja immer von sich selber behauptet, die soziale Heimatpartei zu sein, die lässt jetzt schon klar erkennen, wie sie eigentlich ihre eigene Klientel verraten hat. Ja, die macht klare Unternehmenspolitik, steht in ihrer wirtschaftlichen Ausrichtung viel eher auf der Seite der Industrie als auf der Seite der Menschen, die tatsächlich soziale Unterstützung dringend nötig hätten.
Jetzt ist das ein Aspekt, sozusagen die Sozialpolitik und auch die, ich nenne sie mal Migrationspolitik. Es geht dabei weniger um Migrantinnen und Migranten als vielmehr um Leute, die durch Flucht nach Österreich kommen. Da kommt erschwerend hinzu die Beobachtung meines Kollegen, der sagte, da sind jetzt Rechtsradikale, die in Schlüsselpositionen kommen, wo sie sozusagen die Kontrolle über Geheimdienste haben, über die Armee als Innenminister und dergleichen mehr. Wie schätzen du die Ministerverteilung in der neuen Regierung ein?
Ja, sicherlich problematisch. Ich meine, man muss sich jetzt schon tatsächlich vor Augen halten, dass alle waffentragenden Körper der Republik Österreich in der Hand der FPÖ sind. Ja, das ist natürlich schon auch symbolisch etwas, was beunruhigen sollte. Nichtsdestotrotz, Bundespräsident Van der Bellen ist es gelungen, beide Koalitionsverhandler sozusagen dazu zu bringen, dass sie zumindest Justiz und Inneres trennen. Ja. Van der Bellen ist es auch gelungen, auf die FPÖ so weit Druck auszuüben, dass sie jetzt tolerieren mussten, eine Staatssekretärin der anderen Partei im eigenen Innenministerium zu tolerieren. Das ist eine Juristin. Also das lässt schon hoffen, dass die auch dem Herbert Kickl, dem neuen Innenminister, der ja wirklich auch eine sehr signifikant rechte Vergangenheit hat, ordentlich auf die Finger schauen wird. Ja. Was das alles wirklich bringen wird, ist noch nicht absehbar. Mit massiven Verschärfungen und Verschlechterungen ist zu rechnen. Natürlich auch auf der symbolischen Ebene erkennt man schon, dass die Freiheitlichen da auch auf einen ideologischen Umbau dieses Landes setzen. Gerade gestern ist bekannt geworden, dass der neue Innenminister von der FPÖ einen sehr delikaten Pressesprecher ausgewählt hat, nämlich den Chefredakteur der sehr ultrarechten Online-Publikation Unzensuriert.at, die durchaus vergleichbar ist mit Breitbart in den USA.
Und das macht es für Deutschland nicht zuletzt auch sehr interessant, weil natürlich irgendwie das die Blaupause ist für die Politik der sogenannten Alternative für Deutschland, die AfD, die nicht ohne Grund eine Parteifreundschaft zur FPÖ pflegt, sondern auch dieser sehr schnelle Verlauf der letzten Jahre in Deutschland. Da kann man Parallelen ausmachen und Strategien abgleichen, sodass also das zusätzlich nochmal eine Brisanz auch international hat, was in Österreich passiert. Jetzt ist ja sozusagen die Regierungskoalition Tradition für das ganze Land Österreich, eine, die ihr in Oberösterreich schon etwas länger habt. Da bilden beide Parteien seit einer Weile die Landesregierung. Was ist denn für die Kultur, und du bist ja jemand, der sozusagen im Feld der Kultur auch stark unterwegs ist und engagiert ist seit vielen Jahren, und so politischen Aspekten da in den letzten Jahren passiert, wo man sagen könnte, das könnte auch der Weg sein für das gesamte Land Österreich?
Ja, vielleicht darf ich zum nächsten Mal vorwegschicken. Also diese ÖVP-FPÖ-Koalition im Bundesland Oberösterreich existiert tatsächlich seit dem Spätherbst 2015. Interessanterweise aber ist das erst so richtig deutlich geworden, was das alles bedeutet, durch den Landeshauptmannwechsel im Jahr 2017, also vor gar nicht allzu langer Zeit. Der neue Landeshauptmann ist jemand, der viel größere Übereinstimmung auch inhaltlich, politisch mit den Freiheitlichen aufweist. Deshalb kann er auch besser mit den Freiheitlichen oder umgekehrt. Und da gehen Sie gleich mal ordentlich zur Sache. Sie haben eben beide, ÖVP und FPÖ, hier im Bundesland Oberösterreich die Budgetpläne für 2018 vor ungefähr 2 Monaten vorgelegt. Und dann muss man wirklich sagen, da ist das große Schrecken aufgebrochen. Da waren echt eine ganze Menge entsetzt, weil nicht nur massive Einschnitte im Sozialbereich vorgesehen sind, wo eine ganze Menge öffentlicher Leistungen, gerade im Bereich Kindergärten, Familien und so weiter, einfach aufgegeben werden, sondern eben auch diese unglaublich erschreckenden Einschnitte im Kulturbereich, die keiner nachvollziehen kann. Es ist so, dass die Einsparungsvolumen, das wird auch immer wieder so ökonomisch argumentiert, eigentlich eine Größenordnung erreichen, dass es der Kultur, den vielen Kulturzentren, Vereinen hier in Österreich, in Oberösterreich sehr, sehr weh tut, aber damit lässt sich kein Budget sanieren. Das heißt, die tatsächliche Absicht ist schon sehr einfach durchschaubar. Man will natürlich auf diese Weise die infrastrukturellen Grundlagen derer Schwächen, die in der Öffentlichkeit auftreten und an der Politik auch Kritik üben. Also die sollen de facto destabilisiert werden, und natürlich liegt der Verdacht nahe, dass die auf lange Sicht auch entsprechend mundtot gemacht werden sollen. Wie es da weitergeht, wissen wir noch nicht genau. Was das alles in der Realität bedeutet, das ist noch ein bisschen zu früh. Da bin auch ich jemand, der immer davor warnt, da jetzt nicht allzu voreilige Schlüsse zu tätigen, sondern dass man sich wirklich auch mal in Ruhe anschaut, die Fakten überprüft. Und ja, erstaunlich aber ist, und das ist vielleicht hier noch erwähnenswert, dass dieses schwarz-blaue Bündnis hier im Bundesland Oberösterreich ja von vielen, gerade auch auf Bundesebene, als Role Model gesehen wurde, das quasi das Beispiel bieten soll für die neue Zusammensetzung der Bundesregierung auf nationaler Ebene. Ja. Und jetzt kommt das Interessante, dass man das tatsächlich auch als Fallbeispiel herangezogen hat, aber jetzt plötzlich Oberösterreich völlig außen vor gelassen wurde bei der Regierungsbesetzung. Ja, Oberösterreich ist in diesen Tagen sehr, sehr wütend, weil kein einziger Oberösterreicher, keine einzige Oberösterreicher in der Regierung vertreten ist und in keinem höheren Amt jetzt der Republik vorgesehen ist. Und das ist schon etwas, was sehr, sehr erstaunt.
Es gibt noch einen Aspekt, den ich sehr interessant finde, nicht zuletzt, weil das sozusagen unser Metier ist, und zwar unser beider. Du bist Leiter der Politikredaktion bei DorfTV, nebenbei einer der schönsten Namen überhaupt für so ein Medium. DorfTV in Linz, also alles andere als ein Dorf eigentlich. Das ist ein freies Fernsehen, ne? So wie wir freies Radio machen und wie Radio Froh in Linz ansässig unser Schwesternradio quasi ist. Was bedeutet denn das für unseren Sektor, was da so aus dieser schwarz-blauen Koalition kommt, oder aber was du gerade erwähnt hast, was das so, na, was die Zivilgesellschaft angeht, meint?
Naja, auch da ist es so, dass die Bedeutung der freien Medien wie etwa Radio Froh oder auch DorfTV hier in Linz weiter ansteigen wird, aus dem einfachen Grund, weil wir ja hier in Österreich auch schon seit geraumer Zeit ein politisches Klima vorfinden, das eigentlich immer mehr an Liberalität verliert, an freier Meinung verliert. Da herrscht teilweise auch Angst, da gibt es ökonomische Zwänge, dass viele in den Redaktionen gar nicht mehr so frei ihre Meinung veröffentlichen können, wie sie es gerne tun würden, weil einfach die Eigentümergeflechte das mitunter klar untersagen. Und damit ist natürlich schon auch der Stellenwert von einem Medienprojekt, das sich selber als unabhängig und vor allem auch nicht kommerziell versteht, also wir sind völlig werbungsfrei, ist natürlich dann schon klar unterstützen. Und wir werden diese Verantwortung auch entsprechend wahrnehmen. Also ich habe selber jetzt erklärt, dass ich mit großer Ambition auch 2018 weitermachen werde in meiner Aufgabe als leitender Politikredakteur der Dorfschau. Ich möchte auch sozusagen umso mehr, gerade auf angesichts dessen, was sich aktuell so entwickelt, gerade auch die neue Regierung sehr, sehr präzise und klar im Auge behalten, werde auch meine Sendungen dazu machen und ein kleines Stück weit auch mit dazu beitragen, dass wir hier eben so zivilgesellschaftlich kritische Öffentlichkeiten aufrechterhalten können.